Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Coco Gauff und Aryna Sabalenka bestreiten das Finale der US Open 2023. Nachdem Coco Gauff in einem über weite Strecken sehr nervösen Match Karolina Muchova besiegt hatte, konnte sich Aryna Sabalenka aus den Fängen von Madison Keys befreien. Nach 0:6 und 3:5 gewann sie dieses Match noch. Zwischendurch gab es sogar noch Unterbrechungen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten und Aryna Sabalenka vergaß, wie lange ein Tiebreak im dritten Satz funktioniert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk mit unserer Zusammenfassung der beiden Halbfinals der Frauen am heutigen Tag. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ganz schöne Menge passiert heute Nacht.
Ja, also ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber mittlerweile weiß ich, was passiert ist und von daher kann man drüber reden.
Dann lass uns doch einmal gerade erst den Elefanten aus dem Raum jagen, weil es gab dann heute im zweiten Satz nach dem ersten Punkt, glaube ich, oder zweiten Punkt, gab es beim Match von Karolina Muchova und Coco Gauff die Unterbrechung von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. 49 Minuten hat das Ganze gedauert. Sie hatten sich im Oberrang, hatten sie erst angefangen zu schreien, also ein bisschen so ein Unrest zu entfachen und dann hatte sich eine Klimaaktivistin, glaube ich, festgeklebt. Sie musste dann auch noch davon befreit werden, ich glaube an den Treppenstufen etc. mit den Füßen und das hatte dann 49 Minuten gedauert. Coco Gauff hat hinterher gesagt, ja, sie hat eigentlich damit gerechnet, dass irgendwas kommt, aber nicht im Halbfinale, sondern eher im Finale. Es hatte dem Match dann keinen Schaden getan, glaube ich.
Ja, also im Gegensatz zu dir habe ich die Szene nicht gesehen. Mhm. Ich würde sagen, für die Aktivistinnen war es ein Erfolg. Für das Match selber hat es jetzt ehrlicherweise wahrscheinlich auch keinen Unterschied gemacht. Also wir können gleich nur über das Match reden. Du hast schon gesagt, es war von Nervosität geprägt in so einem Halbfinale bei zwei Spielerinnen, die da jetzt auch noch nicht riesige Erfahrungen haben. Natürlich kein Wunder. Am meisten geärgert hat sich wahrscheinlich ESPN am Ende, die das smooth durchziehen wollten. Und es hat halt auch dazu beigetragen, dass ein langer Abend wurde. Es ist jetzt ehrlicherweise erst vor ungefähr 15 Minuten alles zu Ende gegangen.
Dann lass uns doch über das erste Match sprechen zwischen Karolina Muchova und Coco Gauff. Coco Gauff, natürlich die Geschichte hier während dieser US Open. Und die Serena-Williams-Vergleiche sind groß und sie wehrt die dann auch immer ab. Sie sagt dann auch immer, wenn ich nur die Hälfte von dem erreiche, was Serena Williams erreichen wird, dann wäre ich schon eine sehr, sehr glückliche Frau. Und da hat sie da durchaus recht. Auf der anderen Seite Karolina Muchova, die ja bei den French Open dieses Finale erreicht hatte und die erste Spielerin seit Hanna Mantlíková 1985 werden wollte, die US Open als Tschechin gewinnt. Martina Navratilova hatte das schon unter der Flagge der USA getan und Karolina Pliskova war 2016 nur ins Finale gekommen. Und es ist eigentlich ein Matchup von zwei Spielerinnen, die eigentlich ein gutes Komplementärspiel haben sollten, also die beide sich gut ergänzen sollten, dass es ein gutes Match wird. Aber im ersten Satz war es dann doch ein sehr nervöses Match und Coco Gauff war sehr schnell mit einer 5:1 Führung davongezogen, bis sie dann selber so ein kleines bisschen Nerven bekommen hatte.
Ich würde sagen, es ist ein dreigeteiltes Match gewesen. Wir haben eben die schnelle 5:1 Führung von Gauff gegen Muchova. Dann holt Muchova das auf. Gauff kriegt es noch mit 6:4 über die Linie. Gauff kriegt die Chance, im zweiten Satz aufs Match zu servieren bei 5:3 und gibt da den Aufschlag ab. Und dann geht das Ganze eben nochmal ungefähr 25 Minuten, bis es dann mit 7:5 gewinnt. Das sind die drei Phasen. Und in der ersten Phase war Muchova ehrlicherweise schwach. Also da sind Muchova sehr viele Fehler unterlaufen. Ich glaube, sie hat im ganzen ersten Satz nur zwei Winner. Und das hat man da auch gesehen. Da hat ihr Gauff einfach mit Höhe und Länge zugesetzt. Und Muchova hat aber auch einfache Fehler gemacht. Sowohl auf der Rückhand als auch am Netz waren zum Beispiel Fehler dabei, die man man sonst von ihr nicht sieht. Das war schwach. Und dann hat Goff sie reingelassen in diesen Satz. Und Muchova hat von der Phase an, würde ich sagen, stabil gespielt, aber wenig spektakulär. Es kamen viele Bälle rein. Sie hat geschaut, dass sie nicht zu nah an die Linien rangeht, hat insgesamt gut verteilt, hat sich damit Goff auf Armlänge ein bisschen halten können. Aber Goff war einfach die athletischere Spielerin und hat dann eben das Break auch im zweiten Satz geholt, hat es nicht durchgebracht. Und dann würde ich sagen, war es nicht unbedingt spektakulär, aber es war sehr spannend über die nächsten 25 Minuten. Und da hat man dann auch ein paar mehr Winner gesehen. Da haben wir dann wirklich lange physische Ballwechsel gesehen. Beide noch nicht in ihrer absoluten Höchstform, aber Goff eben diejenige, die das dann in den letzten Minuten auch für sich entscheidet.
Also Karolina Muchova, das musste man wirklich sagen, im ersten Satz sehr, sehr nervös gewesen. Und sie konnte lange Zeit nicht wirklich an die Leistung anknüpfen, die sie in dieses Halbfinale gebracht hatte. Im zweiten Satz, ich könnte mir vorstellen, dass Muchova durchaus ganz froh war über die Pause, die es gab. Es war ja so ein bisschen äquivalent zu einer Regenpause. Dreiviertel Stunde, die Spielerinnen mussten sich draußen dann so ein bisschen warm machen und fit halten. Und trotzdem konnte sie im zweiten Satz in diesen ersten 20 Minuten des zweiten Satzes nach der Wiederaufnahme konnte sie sich selber immer noch nicht wieder richtig nach vorne bringen. Also auch hier führte sie, sie hat zwar ihre Aufschläge durchgebracht, aber sie brauchte immer ein bisschen mehr Anlauf als Coco Gauff, die sehr souverän wirkte zu dem Zeitpunkt, die auch nicht durch in irgendeiner Weise was erschüttert war. Und dann gab es dieses Break zum 5:3 und jeder hat gedacht, na gut, das wird dann jetzt am Ende eine sehr klare Geschichte. Aber wie sich Muchova dann reingerettet hat oder reingespielt hat in dieses Match dann, als sie den Matchball abgewehrt hat bei 5:3 und dann sich das Break geholt hat und dann zum 5:5 serviert hat, zu 0 Spieler oder zu 15 Spieler hat sie das dann gehabt. Das war sehr, sehr stark und das war auch die beste Phase von Karolina Muchova und das hätte sie halt 1,5 Stunden länger gebraucht.
Ja, es war auch die beste Phase vom Match, würde ich sagen. Ohne das wäre es jetzt ein ziemlicher Stinker gewesen. Das hat es noch so ein bisschen gerettet und dass Muchova vorher nicht die Leistung hat abrufen können, hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Sie schien mir auch durchaus Probleme mit der Rückhand zu haben. Sie ist ja eine, die normalerweise in der Lage ist, den Slice wirklich für sich zu nutzen, um das Tempo zu diktieren. Hier wurde das Tempo aber von Goff diktiert und der entscheidende Schlag für mich war einfach der Topspin, den Goff reinbekommen hat und den Muchova nicht reinbekommen hat, gerade auf der Rückhand. Sie ist ja so eine Kandidatin, die, glaube ich, am liebsten auf der Rückhand slicen würde. An sich war die Drive-Rückhand und auch so ein bisschen die Topspin-Rückhand in diesem Turnier durchaus eine, auf die sich verlassen konnte, aber hier sind ihr dann viele Fehler auch in den entscheidenden Phasen unterlaufen. Das war dann nicht mehr so schnell wie Anfang des ersten Satzes, wo wirklich teilweise nach 3-4 Bällen Schluss war und Muchova die einfach durchaus mal 3 Meter ins Ausgespielt hat. Das ist dann nicht mehr zum Ende hin passiert, aber man muss sagen, Goff war auch da eigentlich diejenige, die das Match im Griff hatte und die das Match durch ihre Athletik und durch ihren Spin hat bestimmen können und Muchova wird auch auf diese Phase zurückgucken und sagen, ja, wahrscheinlich hätte ich schon andere Wege finden können, wenn ich nicht generell so nervös in dem Match gewesen wäre.
Das letzte Aufschlagspiel war allerdings Spektakel. Beim Stand von 5:6 schlug Muchova gegen das Match auf und das wurde dann wirklich zum Spektakel. Sie konnte 4 weitere Matchbälle abwehren. Sie hatte ja schon einen beim Stand von 4:5 abgewehrt. Oder beim Stand von 3:5, Entschuldigung, 4 weitere Matchbälle konnte sie abwehren. Und dann der letzte Punkt, der den 5. Matchball in diesem Aufschlagspiel und den 6. Matchball im Match vorbereitete. Das war der Ballwechsel des Turniers. 40 Schläge haben die beiden sich den Ball über das Netz gehauen. Es war alles mit drin, es waren Stops mit drin, es waren Lobs mit drin, es war alle Quadratzentimeter des Platzes wurden abgedeckt. Das war das richtige Spektakel und dann danach fehlte vielleicht Muchova dann auch so ein bisschen die Kraft und die nächste Rallye ging dann sehr kurz zu Ende. Aber dieser Ball zum Matchball, zum 6. Matchball, Chapeau.
Hätten ihn jetzt Gilles Simon und Gael Monfils gespielt, dann hätte es einen Tadel gegeben.
Nein. Das war nun weit davon entfernt von Gilles Simon. Also ich fand diesen Ballwechsel herausragend.
Der war schon gut, keine Frage. Die Phase war dann auch wirklich gut. Da lohnt es sich auch nochmal reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir die ersten 1/3-Sätze nochmal in anderer Ruhe angucken würde, aber zum Ende hin, keine Frage, war das eine gute, eine unterhaltsame Geschichte. Die Stimmung ist dann ja auch dementsprechend. Das Publikum war auch sehr bereit, Goff ins Finale zu jubeln. Und man muss ja auch sagen, dafür, dass sie die weniger erfahrene Spielerin ist als Muchova, Und dafür, dass für sie hier, naja, das Finale beim Home Grand Slam und wo sie der Star seit Wochen ist, auch schon der antizipierte Star seit Wochen ist, dass sie das da dann über die Linie bekommt und sich dann da auch auf ihre Athletik verlassen kann und darauf, dass sie genug Bälle zurückbekommt, das nötigt mir durchaus Respekt ab.
Insgesamt können wir das ja sagen, es nötigt einem Respekt ab, wie Coco Gauff hier mit diesen ganzen Umständen umgegangen ist. Sie ist das Postergirl dieser US Open 2023. Sie ist die Spielerin, auf die amerikanischen Fans sich alle komplett verständigen konnten. Natürlich war Madison Keys noch mit dabei, aber die spielte nur so eine kleine Nebenrolle, hatte man das Gefühl. Und Coco Gauff war die Hauptakteurin hier auf dem Platz und dann auch in den ganzen Schlagzeilen. Und wie sie das so beiseite geschoben hat und wie sie die ganze Zeit dann auch gesagt hat, ich habe hier mein Job ist hier noch nicht zu Ende und ich will hier weitermachen und so. Das ist für eine Spielerin, die ja noch relativ jung ist, das muss man auch ja sagen, eine bemerkenswerte Leistung.
Ja, und ehrlicherweise hat sie ja auch nicht überragend gut dieses Turnier gespielt, sondern sie hat sich durchgearbeitet. Es war jetzt nicht so, wie wir es teilweise in Washington oder in Cincinnati gesehen haben, wo sie wirklich aussah wie eine, die in der Lage ist, Matches zu dominieren. Hier war es nicht unbedingt winning ugly, aber es war eben wirklich an der Bestform vorbeispielend und trotzdem Matches gewinnen. Und das ist ja die hohe Kunst. Nur so gewinnt man Grand-Slam-Turniere. Und jetzt geht sie ja auch in ein Matchup ins Finale rein, das ihr durchaus liegt und wo sie Chancen haben wird. Also ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht befürchten, dass sie einen Abschuss erleiden wird im Finale.
Sie trifft nämlich im Finale, und das ist wieder eine schöne Überleitung, auf Arina Sabalenka. Und die hat es heute geschafft, gegen Madison Keys ein 0-6 und 3-5 aufzuholen. 0-6, 3-5 lag sie zurück, konnte dann ihren Aufschlag halten und dann gewann sie die nächsten 8 Punkte. Sie nahm Madison Keys den Aufschlag ab zu 0, konnte dann ihr eigenes Aufschlagspiel gewinnen und den Tiebreak gewinnen. Und im dritten Satz ging es dann in den Match-Tiebreak, der bis 10 geht, was Arina Sabalenka zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Weise verdrängt hatte, bei 7-3 schon gejubelt hatte, aber am Ende dann über die Linie brachte. Wir müssen trotzdem über das Match sprechen, weil im ersten Satz hat Arina Sabalenka quasi den Court nicht getroffen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, Madison Keys hat fast alles getroffen im ersten Satz.
Ja, auch hier war es, wie so häufig natürlich bei Tennis-Matches, 2 oder 3 geteilt. Also der erste Satz war sehr gut. Eigentlich können wir den ersten Teil des zweiten Satzes, ich würde sagen, bis zum Break bei 3-2 müsste es gewesen sein, da noch inkludieren. Und ab dann wird es eine engere Geschichte. Keys wird wahrscheinlich auf das Spiel bei 5-3 gucken. Da gibt es zu 0 und sehr schnell ab. Und das war enttäuschend aus ihrer Sicht. Und danach wird es eine enge Geschichte, wo sie durchaus nochmal Chancen hat. Wir müssen auch sagen, Sabalenka spielt am Ende kein überragendes Match, aber gut genug, vor allem in den engen Momenten. Und das Spannende ist ja auch, wenn wir jetzt drauf gucken, 0-6, 7-6, 7-6, am Ende gewinnt sie trotzdem 5 Punkte mehr in dem Match. Und sie wirkte jetzt für mich dann auch in der zweiten Hälfte des Matches wie die bessere Spielerin. Sie lag im dritten Satz nochmal mit 2-4 hinten. Und auch da, vielleicht hätte eine andere Spielerin als Keys das über die Ziellinie gebracht, aber wir müssen sagen, es waren so viele enge Momente, auch gerade in der zweiten Hälfte des Matches drin, wo Sabalenka zum Beispiel dann den ersten Aufschlag nicht reingebracht hat und den zweiten dann wirklich auf die Linie setzt und auf den Winner geht oder wo sie in der Lage ist, lang genug in den Ballwechseln drin zu bleiben, denn Keys konnte ihre überragende Form aus der ersten Hälfte des Matches teilweise in die zweite Hälfte rüber retten und das hat Sabalenka im Vergleich zu so vielen Halbfinals in ihrer Karriere wirklich gut gemacht und am Ende eben die bessere, die verdientere Siegerin, auch wenn es für Keys natürlich eine sehr bittere Geschichte ist.
Also wir wissen ja, wie beide spielen, dass sie über den guten Aufschlag kommen und dass sie möglichst schnell auf den Punkt gehen wollen, möglichst dann mit dem zweiten Schlag nach dem Aufschlag wollen sie auf den Punkt gehen und deswegen war dieses Match vielleicht nicht so ganz Highlight durchtrieben, wie wir es vielleicht gehofft hatten von einem US Open Halbfinale, aber es war enorm spannend und wie Madison Keys in den ersten anderthalb Sätzen die Linien gefunden hat, das war beeindruckend und vor allen Dingen dann auch beim Return. Sabalenka hat nun wirklich einen guten Aufschlag und wir haben darüber gesprochen, dass ja der Aufschlag kein Problem mehr für sie ist, aber Madison Keys hatte zu dem Zeitpunkt wirklich gegen jeden Schlag von Arina Sabalenka eine Antwort und hat die ersten anderthalb Sätze, ich sag mal bis zum 4-2 absolut perfekt gespielt. Und es ist überliefert von einem russischen Twitter-User, der relativ bekannt ist, der gesagt oder geschrieben hat, Arina Sabalenka hat zwischendurch zu ihrer Box gesagt, einmal im Jahr kann selbst ein blöder Holzstock so ein Spiel oder alles treffen, warum immer in einem Halbfinale gegen mich? Das ist ein sehr, sehr grausamer Witz. Und sie meinte wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich ein Sprichwort aus dem Russischen, aber sie hat es sehr bedauert, dass Madison Keys da anderthalb Sätze lang perfektes Tennis gespielt hat.
Das blinde Huhn quasi,
genau.
dürfte es im Deutschen sein.
Ja.
Ja, muss auch sagen, das hat Keys wirklich gut gemacht. Also das war ein Teil des Matches, den würde ich sagen, Keys vor allem über Länge bestritten hat. Also am Ende des ersten Satzes stehen 12 Winner, ist jetzt bei einem 6-0 gar nicht so krass, da würde man vielleicht sogar mehr erwarten, aber es war die Länge, die so überragend war. Mit der Länge hat sich Sabalenka nicht nur hier, sondern dann auch nochmal in Teilen des dritten Satzes wirklich weggepresst und hat das dann für sich genutzt. Und es war auch nicht unbedingt nur die Winner von Keys, wo man jetzt erwarten würde, dass sie zum Beispiel die Linien entlang gegangen ist, was sie häufig tut, wenn sie so ein bisschen unter Druck gerät, dass sie dann schnell die Linien runtergeht, sondern es waren durchaus gut vorbereitete, gut durchdachte Ballwechsel, wo sie sich den Court geöffnet hat, dann Inside-Out zum Beispiel mit der Vorhand gegangen ist oder mit der Linie schon mit der Rückhand geschaut hat, dass sie dann einen Winkel findet. Also das war gut gemacht, gut vorbereitet, gut auch retourniert. Im ersten Satz hat sie 67% der Punkte gegen den Aufschlag von Sabalenka gewonnen und da waren nur 2 Doppelfehler von Sabalenka drin. Das war jetzt also nicht, dass Sabalenka ihr den Satz geschenkt hat, ganz und gar nicht, sondern das war eine sehr gute, komplette Leistung von Keys. In den Sätzen 2 und 3 ist sie dann teilweise auch mehr in die Defensive getrieben worden und da hat man gesehen, was sie dann in diesem Turnier ausgezeichnet hat. Diese Rückhand, mit der sie durchaus mehr slicen kann, mehr auch mal zurücklöffeln kann, aber die intensiven Ballwechsel, die dann auch begonnen haben, so Mitte des zweiten Satzes, die liefen dann ehrlicherweise häufig gegen Keys.
Also Sabalenka holt sich das Aufschlagspiel zum 4-5 zu 15. Dann holt sie die nächsten 8 Punkte beim Stand von 4-5. Keys schlägt aufs Match auf zu 0. Dann gewinnt Sabalenka zu 0, die ihren Aufschlag zum 6-5. Hat dann beim Stand von 5-6 2 Satzbälle, kann die nicht nutzen. Madison Keys kommt in den Tiebreak rein, aber der Tiebreak geht dann ganz, ganz klar an Arina Sabalenka. Und in irgendeiner Weise hatte ich das Gefühl, das läuft alles auf einen Sabalenka-Sieg hinaus. Aber Sabalenka musste wieder ein Break zurückliegen im dritten Satz, lag mit 2-4 dann zurück, konnte sich dieses Break aber sofort wieder zurückholen und stand beim 4-4 dann immer noch, oder als sie aufs 4-4 aufgeschlagen hat, stand sie immer noch am Rande der Niederlage, weil sie da wieder 2 Breakbälle abwehren musste. Und das war so die Phase, wo ich gedacht habe, sie schlägt so stark auf. Gerade was du vorhin gesagt hast, der erste Aufschlag kam nicht immer zu 100%, aber mit dem zweiten Aufschlag hat sie unglaublich gut dagegen gehalten. Das waren Slice-Aufschläge nach außen, Madison Keys hatte keine Chancen und das war extrem nervenstark. Und dann sage ich, da muss vielleicht auch mal eine plakative Aussage her, so gewinnst du als Nummer 1 der Weltspiele.
Ja, und wir hatten gerade eben darum geredet, dass Goff hier nicht mit der Höchstform durchs Turnier gegangen ist. Und Sabalenka ist es. Sie hat überragend gespielt in den ersten 5 Runden. Sie hat ja kaum Spiele abgegeben. Sie war eigentlich in jedem Match die klar bessere Spielerin und hier war sie es nicht. Hier ist sie eben unter Druck geraten und hier hat sie es dann gerettet, das Match. Und das ist ihr in den Halbfinals bei Grand Slams nicht unbedingt gelungen. Da waren ja durchaus ein paar dabei, wo sie die bessere, vielleicht sogar die klar bessere Spielerin über große Teile des Matches war und es eben nicht über die Ziellinie gebracht hat. Und hier war auch, als sie 2-4 im dritten Satz hinten lag, ehrlicherweise glaube ich, ganz viele Spielerinnen, gegen die wäre das gelaufen. Denn das war dann ein Break, was Keys nicht unbedingt hergeschenkt hat, sondern eins, das sich Sabalenka dann zum 3-4 geholt hat und wo sie dann im nächsten Spiel auch nochmal hart arbeiten musste. Ich meine auch nochmal 2 Breakbälle abwehren musste und da waren dann eben welche dabei, wo sie zweiten Aufschlag wirklich auf die Linie oder auf den Körper gesetzt hat, wo sie wirklich ihre Bestleistung abgerufen hat. Nicht nur beim Aufschlag, sondern auch in den Grundlinienduellen und als es in den Tiebreak ging, war die Sache entschieden. Ich glaube, da waren wir uns alle ziemlich sicher, dass Sabalenka das holen würde, aber diese Phase davor, da hat Keys nervenstark und gut gespielt und viele, viele Spielerinnen wären weggeknickt, auch Sabalenka vermutlich in der Vergangenheit und das war die entscheidende Phase für sie.
Prinzipiell am Ende können wir sagen, das ist ein Spiel, was nicht unbedingt über Fehler entschieden worden ist. Sabalenka am Ende mit 35 Winner, 39 Unforced Error. Madison Keys 32 Winner, 35 Unforced Error. Für 2 Spielerinnen, die so ein Hochrisikospiel spielen, sind das völlig in Ordnung, also völlig okay Statistik.
Ja, im Vergleich zum ersten Match. Also ja. das war von der Qualität her ein besseres Match. Es ist natürlich auch immer eine Frage des Geschmacks, wie gut findet man so eine Art von Tennis. Das kann schon ein bisschen eintönig werden. Auf der anderen Seite wird hier halt über die Offensive die Entscheidung gefunden. Und das war hier der Fall. Hier hat keiner abgewartet, ob die Gegnerin freundlicherweise einen Fehler macht. Das wurde schon auf dem eigenen Racket jeweils entschieden.
Jetzt gehen wir in das Finale zwischen Arina Sabalenka und Coco Gauff. Arina Sabalenka hat die Chance, 2 Majors, 2 Grand Slams in einem Jahr zu gewinnen, hat eine Bilanz von 23-2 in Grand Slams in diesem Jahr, spielt ein überragendes Jahr, wird die neue Nummer 1. Auf der anderen Seite, ja, die amerikanische Hoffnung mit Coco Gauff. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auf ein richtig spannendes, richtig gutes Finale freuen können.
Ja, Nerven werden sicherlich eine Rolle spielen und trotzdem können wir erwarten, denke ich, dass die Qualität gut wird. Wenn man jetzt aufs Head-to-Head guckt, steht 3-2 für Gauff. Letzte Match war jetzt einigermaßen klar, das war in Indian Wells. Sabalenka mit 6-4, 6-0 gewonnen. Da war es Gauff aber auch ein Stück entfernt von der Form, die sie jetzt zeigt. Und die beiden oder drei Matches davor wurden jeweils mit 7-6, 7-6 im dritten Satz entschieden. Also von daher, da dürfte durchaus einiges zwischen den beiden los sein. Wenn man jetzt auch guckt, macht es ja Sinn. Gauff bringt die ganze Athletik und normalerweise auch einen sehr guten Aufschlag mit und sie weiß, wie sie Sabalenka ans Laufen bekommt, wie sie Sabalenka unter Druck setzt und Sabalenka eben diejenige, der es einfacher gelingt, durch den Court zu schlagen, die jetzt aber auch nicht mehr ganz so wild spielt wie in der Vergangenheit. Und von daher, wenn beide einigermaßen an ihre Form rankommen, was ich jetzt aber auch erwarten würde, dann denke ich, wird das eine enge und gute Geschichte.
Coco Gauff gegen Arina Sabalenka am Samstag um 22 Uhr. Wir werden natürlich dann darüber im Podcast berichten. Wir müssen über ein Match noch sprechen, was es gestern Abend gegeben hat, beziehungsweise gestern Morgen gegeben hat, das nämlich zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev, was am Ende Carlos Alcaraz ganz, ganz klar in 3 Sätzen gewonnen hat. Und Philipp, prinzipiell war es dann so, ich hab's auch auf Twitter geschrieben, Alexander Zverev hätte das Match wahrscheinlich auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gewonnen, aber am Ende war es eine sehr klare Geschichte für Carlos Alcaraz. 6-3, 6-2, 6-4. Ich hätte das Spiel gerne gesehen, wenn Zverev komplett fit gewesen wäre nach diesem Match gegen Jannik Sinner.
Man muss allerdings auch sagen, Alcaraz hat jetzt auch nicht überragend gut gespielt.
Die Vorhand war schwach.
Das war keine Show jetzt von Alcaraz. Und klar, Zverev hat das berühmte Viertelfinale zwischen den beiden bei den French Open gewonnen, aber ich würde sagen, das fällt und wird in seiner Karriere unter schlechtes Matchup fallen. Ich glaube, er wird vor ähnlichen Problemen stehen wie Medvedev, dass er im Endeffekt in seiner Anlage zu passiv ist, zu weit hinten steht und Alcaraz halt in der Lage ist, selbst gegen Spieler, die weit hinten stehen, den Court extrem breit zu machen und vor allem hat er ja einfach die Fähigkeit, Winner gegen Spieler zu schlagen, die auch 5 Meter hinter der Grundlinie stehen, einfach weil er so schnell beschleunigen kann und von daher beide, sowohl Medvedev als auch Zverev, werden sich für das Matchup was in der Zukunft überlegen müssen. Also das ist erstmal die theoretische Überlegung, die praktische war dann ja, dass er das am Ende nicht vollkommen fit war, aber eben, ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte und dadurch, dass Alcaraz auch nicht überragend gespielt hat, bleiben am Ende eben durchaus gute Ballwechsel, jetzt aber auch kein Match an, das sich wahrscheinlich irgendwer noch in 5 Wochen wirklich erinnern wird.
Nee, wird es nicht, aber es wäre gerade im ersten Satz, auch hier hatte mir die Vorhand wieder gut gefallen, die Vorhand insgesamt hat mir gut während dieser US Open gefallen bei Alexander Zverev. Er steht jetzt wieder unter den Top 10 der Weltrangliste, er hat dann auch gesagt, ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, dass in den letzten Tagen mich mein Körper im Stich gelassen hat, diese Erschöpfung da im Achtelfinale gegen Jannik Sinner, dann hat er jetzt Oberschenkelprobleme, wir wissen noch nicht, ob es ein Muskelfaserriss etc. ist, das wissen wir noch nicht, er ist gemeldet für den Davis Cup nächste Woche in Mostar, da mache ich jetzt mal ein kleines Fragezeichen dran, ob er da wirklich spielen wird, aber Alexander Zverev hat es erreicht wieder oder hat es geschafft, wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurückzukehren, von daher ist es wohl ein erfolgreiches Turnier dann auch für ihn. Carlos Alcaraz trifft jetzt heute Abend auf Daniil Medvedev, das wird allerdings das zweite Halbfinale sein, das erste werden Ben Shelton und Novak Djokovic bestreiten. Ben Shelton, der seine Zeit bei den US Open mehr als genießt, so richtig Druck verspürt er nicht, das Problem ist, er trifft jetzt auf einen Spieler, auf den das auch nicht so richtig zutrifft.
Ja, also Druck mag er spüren. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es ihn jetzt beeinflusst. Und Djokovic geht dann natürlich als Favorit rein. Ich glaube, wir können uns alle ungefähr vorstellen, wie das laufen wird. Zwischendrin wird Shelton überragende Phasen haben. Das Publikum wird stabil steil gehen und trotzdem am Ende wird das Djokovic in 3 oder 4 Sätzen gewinnen. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass das so laufen wird. Und das heißt nicht, dass es nicht unterhaltsam wird. Und das heißt nicht, dass Shelton aus dem Match nicht unglaublich viel lernen kann. Nur glaube ich jetzt nicht, dass Djokovic solche Probleme mit dem Aufschlag von Shelton haben wird wie andere. Und die Explosivität von Shelton ist beeindruckend, nur wird ihm Djokovic halt 5 bis 10 Fragen mehr stellen. Und von daher wird das vermutlich eine ziemlich klare Geschichte werden.
Ich glaube auch nicht an eine knappe Geschichte zwischen diesen beiden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ben Shelton in irgendeiner Weise was finden wird, wo Novak Djokovic sich am Ende sagt, wow, da hat er mich vor unlösbare Probleme gestellt. Er hat den guten Aufschlag, Novak Djokovic, das wissen wir aber auch, hat einen fantastischen Return und abseits dessen kann er halt alles besser als Ben Shelton, das muss man ja auch sagen.
Ja, also andere Match könnte interessanter werden. Wobei eben Alcaraz, das ist ja erst erstaunlich, ich habe jetzt auch nochmal gerade überlegt, wenn man jetzt French Open, Wimbledon, US Open zusammennimmt, hat er die drei führenden Köpfe der Next Gen in 9:0 Sätzen besiegt. Er ist besser als die anderen, die vor ihm gekommen sind, seit den großen Dreien. Und auch hier hat er einen für mich klaren Vorteil im Matchup, aber hier kann ich mir eher vorstellen, dass es vielleicht, wenn es eine richtig physische, anstrengende Geschichte werden wird, dass ein Alcaraz hier eher Federn oder Körner lässt, als jetzt ein Djokovic gegen Ben Shelton.
Und dann haben wir heute Abend und um 1 Uhr, nicht vor 1 Uhr, heute Nacht das Match zwischen Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz. Und du hast es eben schon gesagt, Carlos Alcaraz gegen defensiv eingestellte Spieler. Ist er eigentlich der Mann, der früher die Entscheidung suchen kann und der sich prinzipiell da auch keine Zeit lässt? Daniil Medvedev hat bislang sehr gut gespielt hier bei den US Open. Er hatte so ein bisschen sein altes Mojo wiederbekommen von 2021. Ob das reicht gegen Carlos Alcaraz, das ist natürlich auch noch die Frage.
Naja, vor allem reicht es ohne zweiten Aufschlag. Also den darf er so nicht bringen, wie es ihm im Turnier teilweise passiert ist, wie es ihm auch in vergangenen Matchups gegen Alcaraz passiert ist. Das hier ist vielleicht auch so ein bisschen das entscheidende Match zwischen den beiden in ihrem Head-to-Head, weil das ist das Turnier, was Medvedev wirklich am allerbesten liegt, wo er die besten Resultate in seiner Karriere gehabt hat, wo er, naja, fast so ein bisschen eigentlich einen Heimvorteil hat. Und da kommt jetzt Alcaraz hin und wir werden sehen, ob ihm das ähnlich gut gelingt wie in Wimbledon oder in Indian Wells, wo die Bedingungen unter Umständen eher zum Vorteil von Alcaraz gereichten. Und hier, wenn es Medvedev hier nicht schafft, es zumindest eng zu machen, dann muss er sich wahrscheinlich größere Sorgen machen.
Daniil Medvedev gegen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gegen Ben Shelton. Und würdest du viel wetten auf ein anderes Finale als Djokovic gegen Alcaraz?
Nee, wahrscheinlich, keine Ahnung. 80-20, dass es so kommen wird.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also, mir fehlt dann auch so ein kleines bisschen die Fantasie. Wir kennen die, um abschließend dann noch einmal einen Blick aufs Doppel zu werfen, wir kennen die Finalisten im Doppel. Raon Bapanna und Matt Apton haben sich gestern gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut durchgesetzt mit 7-6 und 6-2. Matt Apton könnte der erste Australier seit Todd Woodbridge 2003 werden, der wieder ein Doppel US Open Turnier gewinnt. Und sie treffen auf Rajiv Ram und Joe Salisbury. Die haben gegen Ivan Dodig und Austin Krajicek gewonnen. 7-5, 3-6, 6-3. Rajiv Ram hat sich zwischendurch Sushi auf den Platz bringen lassen und das gegessen und freute sich seines Daseins. Und jetzt haben wir Ram Salisbury gegen Bapanna Apton im Finale. Das sind mal zwei Veteranendoppel, die da aufeinandertreffen. Joe Salisbury ist Joe Salisbury weitaus jünger als Matt Apton? Muss ich jetzt nochmal nachgucken.
Ich glaube schon, der dürfte noch in seinen 20ern sein, ne? Es ist jetzt ehrlicherweise auch nicht das Charismatiker-Duell. Ich glaube, es wird jetzt niemanden von den Sitzen reißen, wahrscheinlich auch nicht legendär in Erinnerung bleiben. Sollten jetzt aber Ram Salisbury das gewinnen, dann finde ich das durchaus ein Ausrufezeichen. Sie sind auf der Tour das beste Doppel eigentlich seit, naja, ungefähr einem Jahr und würden jetzt ihren zweiten Grand-Slam-Titel zusammen gewinnen. Also das wäre schon nochmal ein Ausrufezeichen. Ob sie jetzt zur großen Dominanz ansetzen können, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ja, es ist wahrscheinlich die spannendste Geschichte hier in dem Finale.
Sie haben die Möglichkeit, zum dritten Mal hintereinander die US Open zu gewinnen. 2021, 2022 haben Sie die US Open gewonnen, könnten jetzt zum dritten Mal hintereinander gewinnen.
Ja, übrigens, Apton ist 35.
Also 35 auch schon. Und Joe Salisbury 31 auch schon.
Ja, also in dem Alter zählt es ja nicht mehr wirklich, der Unterschied.
Nein, auf keinen Fall. Nee, aber es ist so, dass das Ram Salisbury zweifache Titelverteidiger sind und sie könnten ihren vierten Grand Slam zusammen gewinnen. Sie spielen seit 2019 zusammen und haben ja wirklich großen Erfolg und große Erfolge damit da zusammen gefeiert und gehen jetzt für ihren vierten Grand Slam zusammen. Das könnte nochmal eine richtig gute Geschichte dann auch werden. Das Finale werden wir dann auch am Samstag erleben. Heute Abend gibt es dann auch noch die Frauen-Halbfinals im Doppel. Und da ist dann Laura Siegemund ja auch noch dabei gegen Jennifer Brady. Luisa Stefani spielt sie mit Vera Svonareva zusammen. Wir werden da morgen dann auch nochmal ein kurzes Wort darüber verlieren. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk zu den Halbfinals der Frauen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Und wenn euch das so viel wert ist, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns dafür darüber auch sehr. Es gibt in den Shownotes Links zu Steady und zu PayPal und da freuen wir uns dann auch darüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.